Corona? Für viele fühlt es sich so an, als sei die Pandemie vorbei. Aber nicht für alle. Es gibt Menschen, die an Spätfolgen leiden. Sie suchen verzweifelt nach Hilfe. In einer Münchner Long-Covid-Ambulanz klingelt das Telefon ununterbrochen.
Max-Planck-Institut, Staufer, grüß Gott.
Ja, natürlich. Wann war denn die Infektion? Was haben Sie jetzt noch für Beschwerden?
Bleierne Müdigkeit.
Husten und Atemnot.
Kopfschmerzen.
Konzentrationsprobleme.
Gliederschmerzen.
Riech- und Schmeckstörungen.
Herzklopfen oder Herzrasen.
Gelenk- und Muskelschmerzen.
Haarausfall.
Die Liste der Beschwerden ist lang. 200 mögliche Symptome können bei Long-Covid auftreten. Eine Krankheit mit vielen Gesichtern. Darum geht es in dieser Sendung. Mein Name ist Veronika Bräse. Willkommen zu IQ mit dem Thema Long-Covid, wenn Corona bleibt. Es trifft nicht nur diejenigen, die eine heftige Corona-Infektion hinter sich haben. Es sind auch nicht unbedingt die Alten und Kranken, die an Corona-Folgen leiden. Oft sind es die Leistungsfähigen, die mitten im Leben stehen, überwiegend im Alter zwischen 20 und 50 Jahren, sagt die Statistik. Das Virus scheint Roulette zu spielen. Es kann jeden treffen, auch nach mildem Verlauf. Etwa jede Zehnte leidet nach der Infektion an Spätfolgen, so die Schätzung des Robert-Koch-Instituts. Frauen doppelt so häufig wie Männer. Eine davon ist die Münchner Architektin Sinka Ford. Jahrgang 1965. Sportlich, schlank, eigentlich eine Powerfrau. Sie steckte sich im März 2021 mit der Alpha-Variante des Coronavirus an, damals noch ungeimpft.
Bei mir ging aber sehr schnell das Fieber los und es schoss auch wirklich in die Höhe. Ich hatte die ersten 11 Tage um die 40 Fieber, ununterbrochen.
Auch ihr Mann und ihre Tochter hatten sich angesteckt, aber ihnen ging es bald besser. Sinka Ford nicht. Am 11. Krankheitstag kam sie per Notarzt ins Krankenhaus München-Schwabing. Das aber war so voll besetzt mit Corona-Patienten, dass man sie noch am gleichen Tag wieder entlassen hat. Sie beschloss, zu Hause gesund zu werden. Aber leider ging ihr Plan nicht auf. Bis heute leidet sie an den Spätfolgen der Infektion.
Ich komme vom Keller bis oben, also in den ersten Stock, aber ein Geschoss mehr schaffe ich definitiv nicht. Da muss ich stehen bleiben, wieder meine tiefen Atmungen machen und dann geht's wieder weiter.
Bei den meisten Menschen, die sich mit SARS-CoV-2-Viren anstecken, geht die Infektion schnell vorbei und hinterlässt keinerlei Schäden. In manchen Fällen passiert es, dass Patienten denken, alles gut überstanden zu haben, aber dann kehren Symptome zurück oder treten nach einiger Zeit überhaupt zum ersten Mal auf. Von Long-Covid spricht man, wenn 4 Wochen nach der akuten Infektion Symptome da sind. Post-Covid heißt es, wenn die Krankheit nach 3 Monaten immer noch nicht ausgeheilt ist. Später ist es chronisches Covid. Da sich im allgemeinen Sprachgebrauch der Begriff Long-Covid durchgesetzt hat, steht auch in dieser Sendung Long-Covid für sämtliche Spätfolgen einer Corona-Infektion.
Welche Folgen hat Long-Covid für die Lunge?
Sinka Ford hofft, dass es ihr bald besser geht. Wegen der Atemnot kann sie nicht wie früher zum Bergsteigen gehen. Und das, obwohl sie nicht mal beatmet werden musste. Aber Probleme mit der Lunge gab es schon.
Bei mir ging es dann so los, dass ich so einen Druck auf der Lunge hatte und kaum mehr atmen konnte und auch wahnsinnig gehustet habe. Also dieser Druck auf der Lunge war wie so eine Betonplatte auf mir.
Die Lunge ist das erste Organ, mit dem SARS-CoV-2-Viren in Kontakt kommen. Denn sie gelangen über Nase und Rachen in den Körper und wandern zur Lunge, was zu Hustenreiz führt. In manchen Fällen entzündet sie sich auch. Dann kann eine sogenannte Nasenbrille helfen. Luft kommt über 2 kleine Plastikschläuche ohne Druck in die Nase. Hat das Coronavirus außerdem Blutgefäße in der Lunge geschädigt, bekommen Patienten eine Maske, die über Mund und Nase liegt und mit leichtem Druck ausreichend Luft zuführt. Der nächste Schritt ist drastisch. Er erfolgt, wenn Blutgerinnsel in der Lunge auftreten und Gefäße verstopfen. Die Ärztin oder der Arzt versetzen Patienten dann ins künstliche Koma und führen zur Beatmung einen Schlauch über den Rachen bis zur Lunge ein, erklärt Michael Pfeiffer, Gründer der Post-Covid-Ambulanz in Donaustauf.
Bei der Beatmung wird die Luft in die Lunge über einen Druck hinein gepresst. Das bedeutet, wir üben jetzt ganz andere mechanische Kräfte auf die Lunge aus im Vergleich zur gesunden Situation. Dadurch kommt es insbesondere bei schon vorgeschädigten Lungen, und das ist ja diese Lunge, die hat ja eine sehr starke Entzündung, zu einem zusätzlichen Element der Traumatisierung, die wir berücksichtigen müssen.
Doch sonst würden Patienten ersticken. Die mechanische Beatmung rettet ihnen zwar das Leben, aber sie schadet der ohnehin schon angegriffenen Lunge zusätzlich. Viren wie auch Beatmungstechnik können zu Vernarbungen führen, zu sogenannter Lungenfibrose. Das ist schlimm, aber nicht so verwunderlich. Schließlich ist ein Aufenthalt auf der Intensivstation eine Tortur, die wohl niemand folgenlos übersteht. Paradox ist aber, dass auch nach mildem Verlauf Probleme bleiben können. Dieses Phänomen scheint es nur bei Coronaviren zu geben.
Und das ist eben unabhängig auch von der Schwere. Das sehen wir sowohl bei Patienten, die schwer krank waren und beatmet werden mussten. Wir sehen es aber auch bei Patienten, die einen relativ milden Verlauf hatten. Das ist ein Verlauf, wo wir noch ein großes Fragezeichen dahinter setzen müssen.
Eine mögliche Erklärung für lang anhaltende Nachwirkungen: Nicht die Lunge selbst macht Probleme, sondern die Muskulatur, die der Lunge beim Atmen hilft. Dazu zählen die Zwischenrippenmuskulatur, das Zwerchfell und andere Muskeln, die am Brustkorb ansetzen und ihn beim Einatmen dehnen und beim Ausatmen zusammendrücken, erklärt die Lungenfachärztin Jördis Frommhold.
Häufig ist es so, dass sich während der Akutinfektion eine Schonatmung einstellt, also eine sehr flache Atmung, was die Betroffenen aber gar nicht mitbekommen selber. Und diese Schonatmung wird dann leider beibehalten, auch in Unkenntnis sozusagen, und führt dann dazu, dass sich ein komplett falsches Atemmuster einschleicht. Und das hat eben nichts mit der eigentlichen Lungenfunktion zu tun, sondern es ist ein Problem der Mechanik, der Atemmechanik.
Sinka Ford lernt bei einer Atemtherapeutin, den Brustkorb zu weiten und ganz tief ein- und auszuatmen. Etwa ein Drittel der Long-Covid-Patienten leidet unter Atemnot und Husten. Sie alle haben eigentlich Anspruch auf eine Atemtherapie. Aber es ist schwer, jemanden zu finden, weil der Ansturm groß ist.
Da wartet man sehr, sehr lange, und bis man überhaupt einen Therapieplatz bekommt. Heute war ich wieder und ich merke, heute habe ich wieder Luft. Es geht viel besser.
Welche Folgen hat Long-Covid für andere Organe?
Zu Beginn der Pandemie dachten Ärztinnen und Ärzte, Covid-19 sei eine reine Lungenkrankheit. Kurzatmigkeit und Brustschmerzen müssen aber nicht zwangsläufig von der Lunge ausgehen. Auch das Herz kann betroffen sein. Im Sommer 2020 entdeckten Hamburger Pathologen zum ersten Mal SARS-CoV-2-Viren im Herzen. Sie können Herzmuskelentzündungen verursachen. Diese heilen bei 3/4 der Betroffenen wieder ganz aus. Bei manchen aber bleiben Beschwerden bestehen, etwa weil der Herzmuskel nach der Entzündung vernarbt. Herzrhythmusstörungen können zurückbleiben. Der Mainzer Kardiologe Philipp Wenzel.
Das Interessante ist eben, dass diese Herzmuskelentzündung eben nicht nur bei den schweren Verläufen auftreten kann, sondern auch bei milden Verläufen oder eben nach einer bereits abgeheilten Primärerkrankung noch auffällig werden kann.
In einigen Fällen entzündet sich der Herzmuskel auch nach einer Impfung. Im Schnitt betrifft das aber nur 13 Personen bei 1 Million Impfungen. Chefarzt Thomas Löw von der Ambulanz in Donaustauf will trotz geringer Fallzahlen darauf reagieren.
Ich denke durchaus auch darüber nach, dass wir das als eigene Sprechstunde in Donaustauf platzieren, neben dem Long-Covid, dass wir dieses Thema Veränderungen nach der Impfung auch etwas ernster nehmen, wie wir es bisher genommen haben.
Experten befürworten grundsätzlich einen vollen Impfschutz, denn er macht einen schweren Verlauf unwahrscheinlicher. Auch Long-Covid verläuft bei Geimpften milder, wie eine Studie aus Israel vom August 2022 zeigt. Der beste Schutz ist, sich erst gar nicht anzustecken. Die Hygieneregeln sind nach wie vor wichtig, denn die Folgen möchte niemand erleiden. Neben Lunge und Herz können im Prinzip auch alle anderen Organe betroffen sein. Bei jedem dritten Covid-Patienten, der auf einer Intensivstation liegt, versagen die Nieren, so Daten der Krankenkasse AOK aus dem Jahr 2021. Das SARS-CoV-2-Virus kann sich überall einnisten, weil es ein sogenanntes Multiorganvirus ist.
Im Prinzip erreicht es den ganzen Körper, aber eben in einer unterschiedlichen Reihenfolge, wenn man so möchte, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und da spielt dann wahrscheinlich die Genetik mit rein oder auch das Spektrum an Vorerkrankungen.
Wie lange die Krankheit im Einzelfall bleibt und wann sich Organe erholen, lässt sich nicht voraussagen. Auch die Frage, warum es eigentlich zu Long-Covid kommt, ist noch nicht abschließend geklärt. Klar ist, dass SARS-CoV-2-Viren Entzündungen im Körper auslösen, wie etwa Lungen- oder Herzmuskelentzündungen. In den Gefäßen können sich Blutgerinnsel bilden, die im schlimmsten Fall zu Herzinfarkt oder Schlaganfall führen. Diskutiert wird, ob Coronaviren auch eine überschießende Immunreaktion auslösen könnten, die dem Körper schadet. Überall auf der Welt suchen Forschende nach möglichen Gründen für Long-Covid. Vielleicht sind sie so vielschichtig wie die Symptome der Erkrankung.
Wie sich Long-Covid diagnostizieren lässt.
Bei den vielen Symptomen, die bei Long-Covid auftreten können, ist es manchmal schwer, die Krankheit dingfest zu machen. Das geht nur mit viel Erfahrung und über Ausschlussdiagnostik, erläutert Jördis Frommhold an einem Beispiel.
Wenn jemand mit Long-Covid-Symptomen Brustschmerzen hat oder auch Atemnot beim Treppensteigen, dann ist das für Long-Covid recht typisch. Aber das ist auch zum Beispiel für einen drohenden Herzinfarkt sehr typisch. Und dementsprechend muss man eben andere Fachrichtungen auch mit einbeziehen und andere Diagnosen sozusagen aus dem Weg räumen. Das heißt, es ist durchaus sehr aufwendig. Wir brauchen viele unterschiedliche Untersuchungen, die in den meisten Fällen unauffällige Ergebnisse liefern. Und wenn dann, ich sag mal salopp, nichts weiter übrig bleibt, dann kann die Diagnose Long-Covid gestellt werden, wenn ein Zusammenhang zu einer vorherigen Covid-Infektion besteht.
Jördis Frommhold hat im Oktober 2022 in Rostock eine Long-Covid-Ambulanz gegründet. An vielen Orten gibt es mittlerweile solche interdisziplinären Einrichtungen, die sämtliche Symptome im Blick haben. Erste Anlaufstelle ist trotzdem für die meisten die Hausarztpraxis. Im zweiten Schritt folgt fachärztliche Hilfe, so Thomas Löw.
Die meisten Menschen wenden sich an den Arzt, an die Ärztin, die das Leitsymptom im Blick hat. Also wenn das Atemnot ist, dann ist das der Pneumologe. Wenn das die kognitiven Probleme sind, die Konzentrationsstörung, dann ist es der Neurologe. Der Weg über den Hausarzt, der ist grundsätzlich der am leichtesten zugängliche und der beste. Und dann guckt man weiter.
Soweit die Theorie. In der Praxis läuft es meist so, dass Patientinnen wie Sinka Ford viel Zeit und Einsatz aufbringen müssen, bis sie Unterstützung finden.
Ich bin dabei, von Pontius bis zu Pilatus zu laufen, um einfach irgendwie an einen Arzt zu kommen, der einem weiterhilft. Ich meine, München ist eine große Stadt. Also ich war im Großhadern in der Post-Covid-Ambulanz und die Leute sind wirklich von Penzberg bis irgendwie, keine Ahnung, Memmingen gekommen. Also es ist ein großer Bedarf da, aber dass da halt einem auch ja weitergeholfen wird, weil es ist einfach ja zäh als Patient.
Die Münchnerin reiste zur Covid-Ambulanz nach Donaustauf, wo sie dann gründlich untersucht und diagnostiziert wurde. Die lange Suche ist eine Zumutung für alle, die schwer krank sind. Da ist die Politik gefordert, Long-Covid nicht als Einzelschicksal abzutun, sondern als neue Volkskrankheit ernst zu nehmen und die Weichen so zu stellen, dass Betroffene ohne lange Umwege passende Hilfe bekommen.
Was chronisches Fatigue für Betroffene bedeutet.
Besonders schlimm trifft es diejenigen, die an chronischer Dauererschöpfung leiden. Üblich ist dafür die Bezeichnung MECFS, die Abkürzung für myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom. Im Jahr 1969 hat es die Weltgesundheitsorganisation WHO bereits als neurologische Krankheit eingestuft. Trotzdem führt MECFS bis heute ein Schattendasein und ist selbst Ärztinnen und Ärzten oft nicht bekannt. Die Musikerin und Synchronsprecherin Mia Diko, 1986 in Hamburg geboren, leidet seit 2020 massiv daran, seit ihrer Ansteckung mit Coronaviren.
Ich bin fast ausschließlich ans Haus gebunden. Ich kann nur noch ganz selten eigentlich das Haus verlassen, weil es einfach zu schwierig ist für mich und zu anstrengend. Ich bin Tage oder manchmal wochenlang bettlägerig und an schlechten Tagen bin ich im Prinzip pflegebedürftig. Das heißt, ich schaffe es zum Beispiel nicht mehr, mich selber zu waschen. Das muss dann jemand für mich machen und auch mir Essen bringen. Ich bin total lichtempfindlich, geräuschempfindlich. Ich habe oft starke Schmerzen überall im Körper, im Kopf, in den Muskeln. Ich kann eben mich kaum noch bewegen und habe so ein grippiges Gefühl.
Beim Interview hatte Mia Dekur einen guten Tag, sonst hätte sie nicht so lange am Stück sprechen können. Schätzungen zufolge sind in Deutschland etwa 300.000 Menschen davon betroffen, von extremer Abgeschlagenheit, die plötzlich beginnt und als chronisches Fatigue-Syndrom bezeichnet wird, wenn sie länger als ein halbes Jahr anhält. Nach einer Corona-Infektion trifft es vor allem jüngere Frauen, so eine deutsche Studie vom November 2022. Die Krankheit ist bisher nicht heilbar. Ihr Verlauf kann schwankend sein. Mal läuft es schlechter, mal besser.
Also bei mir hat es einfach wirklich lange gedauert, bis ich diesen Krankheitsmechanismus verstanden habe. Weil es ist nicht so, dass man irgendwas macht und dann direkt in den Crash landet, sondern es kann gut sein, dass man das erst am nächsten Tag oder sogar am übernächsten Tag spürt.
Erkrankte müssen sich entscheiden, ob sie heute einmal zum Essen aufstehen oder lieber duschen wollen. Beides könnte zu viel sein. ME/CFS lässt sich mit einem Akku vergleichen, der über Nacht nicht zu 100, sondern nur zu 10% aufgeladen wurde. Und den gilt es sinnvoll und sparsam zu nutzen. Aktivitäten müssen Betroffene sorgfältig zwischen den notwendigen Ruhepausen dosieren, sonst brechen sie zusammen. Der Fachbegriff für die persönliche Balance ist Pacing. Sport, sonst ein probates Mittel, Kranke wieder fit zu machen, ist erstmal tabu. Jeder Schritt muss wohl bedacht sein. Von Patientinnen und Therapeuten, warnt Jördis Frommhold.
Ich kenne zig Patienten, die vermeintlich im guten Sinne behandelt werden sollten, wo es dann aber leider schlechter geworden ist und nach hinten losgegangen ist, weil nicht auf die Fatigue geachtet wurde. Und das ist natürlich was, wo wir Aufklärung betreiben müssen und wo man Altbekanntes dann eben auch nicht einfach 1:1 umsetzen kann, sondern wo man ein bisschen Transferleistung dann auch noch bringen muss und das Ganze auf Long-Covid-Patienten abstimmen muss.
Neben ME/CFS gibt es weitere neurologische Erkrankungen, die durch das Coronavirus ausgelöst werden.
Was richtet Long-Covid im Gehirn an?
Das Coronavirus findet seinen Weg in sämtliche Organe, auch ins Gehirn. Das gelingt ihm auf zweierlei Weise, wie Forschungen an der Berliner Charité zeigen. Es kann über den Riechnerv ins Gehirn eintreten, außerdem übers Blutsystem. Selbst die Blut-Hirn-Schranke funktioniert als Wächter nicht mehr, wenn Entzündungen im Körper auftreten, dann wird die Schranke durchlässig. Geschmacks- und Geruchsnerven können teilweise kaputt gehen, wenn das Virus Richtung Kopf wandert. Tragisch ist es, wenn eine Covid-Erkrankung zu einem Schlaganfall führt. Oder Gehirnvenen verstopfen und es zu einer sogenannten Sinusthrombose kommt. Solche schweren Verläufe gab es vor allem zu Beginn der Pandemie, sagt die Neurologin Sandra Nischwitz von der Long-Covid-Ambulanz im Münchner Max-Planck-Institut für Psychiatrie.
Es wurde besser, als man es besser verstanden hat und dann natürlich auch vorbeugend gerinnungshemmende Substanzen, Heparin, eingesetzt hat und Ähnliches, wenn jemand so einen schweren Verlauf hatte. Also man hat sich dann einfach auch besser darauf eingestellt, hat früher gemerkt, dass da was nicht in Ordnung ist oder im Argen liegt und konnte dann medikamentös dagegen wirken und das auch verhindern als Komplikation.
Manche Menschen mit Long-Covid entwickeln auch eine Depression. Woher sie kommt, ob durch Coronaviren oder durch belastende Umstände in der Pandemiezeit, lässt sich meist nicht so genau ergründen. Hilfe versprechen Medikamente und spezielle Psychotherapien.
Wobei die häufig auch so einen Coaching-Schwerpunkt haben. Also wie geht man denn auch mit der neuen Situation um? Meistens hat man ja nicht ausgestanzt nur das eine Symptom, sondern es ist irgendwo die verminderte Belastbarkeit.
Menschen mit Long-Covid haben oft auch kognitive Probleme. Sie fühlen sich, als sei ihr Gehirn in Watte gepackt. Brain Fog, Gehirnnebel, ist der Fachbegriff dafür. Sie können sich kaum länger konzentrieren, vergessen vieles oder suchen nach den richtigen Worten. Extrem belastend war das für die Münchnerin Sinka Ford.
Ich konnte am Anfang kaum einen Satz sagen, ich kann ja jetzt reden und lesen konnte ich gar nicht. Dann habe ich angefangen mit ganz normalen Zeitschriften mir angucken, also so ganz wie so ein Kind, so banale Sachen. Und mittlerweile kann ich Bücher lesen und auch eine Zeitung wieder lesen, aber es ging einfach nicht. Es ging nicht in meinen Kopf und es war für mich unvorstellbar, dass der Kopf das nicht mehr verarbeiten kann. Ich liebe es zum Beispiel Sudoku, wenn ich mich irgendwo ausruhe oder irgendwo sitze und im Wartezimmer habe ich immer Sudoku gelöst. Das ging gar nicht. Zahlen gingen überhaupt nicht.
Computerpasswörter, die sie früher auswendig wusste, notiert sie jetzt auf kleinen Zetteln. Wer in eine so schwierige Lebenssituation gerät, kommt ins Grübeln, entwickelt mitunter Schlafstörungen, Panikattacken oder Ängste, so die Neurologin Sandra Nischwitz.
Auch so dieses ganze Multitasking leidet da häufig sehr stark und führt dann auch dazu, dass Patienten häufig über Wochen und Monate nicht arbeitsfähig sind oder zumindest nicht voll arbeitsfähig sind.
Manche trifft die Krankheit nicht nur gesundheitlich, sondern gefährdet auch ihre wirtschaftliche Existenz. Ihnen drohen Berufsunfähigkeit und sozialer Abstieg. Long-Covid beschert nicht zuletzt der Wirtschaft Spätfolgen mit messbaren Wachstumseinbußen. Arbeitskräfte fallen vorübergehend oder dauerhaft aus und Firmen gehen insolvent. Gleichzeitig steigen mit der hohen Zahl der Betroffenen die Kosten im Gesundheitssystem. Das belastet selbst ein reiches Land wie Deutschland.
Wie geht es weiter mit Long-Covid?
Wer organische Schäden an Lunge, Herz oder Niere davonträgt, findet Hilfe. Auch eine Reha wird vergleichsweise schnell genehmigt. Wer aber unter weniger greifbaren Symptomen leidet, hat es schwerer, als Long-Covid-geschädigt anerkannt zu werden. Das heißt, wer beispielsweise an dauernden Kopfschmerzen leidet, viel müde ist, Ängste hat oder nicht mehr so belastbar ist wie früher. Schwierig gestaltet sich auch immer noch die Suche nach Medikamenten. Es gibt Antikörper, die den Immunschutz erhöhen, Immunsuppressiva, die überschießende Immunreaktionen stoppen und Arzneien, die Entzündungen herunterfahren. Aber ein Durchbruch steht noch aus. Jördis Frommhold.
Wenn es ein Medikament gibt, das eine kausale Therapie beinhaltet, dann wird Long-Covid hoffentlich irgendwann heilbar sein. Aber im Moment haben wir das eben nicht.
Es gibt auch Lichtblicke. Sowohl für Fachpersonal als auch für Betroffene gibt es mittlerweile eine medizinische Leitlinie zur Orientierung. Außerdem, Sportvereine bieten speziellen Reha-Sport im Bereich Long-Covid an. Auch der Behindertensportbund hat seine Angebote erweitert. Physiotherapien werden besser auf die neue Patientengruppe abgestimmt. Fordern, aber nicht überfordern, ist die Devise. Auch Sinka Ford setzt auf kleine Fortschritte.
Ich gehe spazieren und ich versuche eigentlich jeden Tag ein bisschen mehr. So. Immer mit natürlich Rücksicht, dass es nicht zu viel wird, aber ich versuche jeden Tag ein bisschen mehr, damit es mir besser geht, sozusagen.
Sie ist in Teilzeit in ihren Beruf zurückgekehrt. Außerdem hat sie in München einen Post-Covid-Chor gegründet, um mit anderen beim Singen schöne Momente zu erleben. Sie ist auch in einer Selbsthilfegruppe und akzeptiert mittlerweile, mit gewissen Einschränkungen zu leben.
Wir haben drei Kinder. Die älteste Tochter hat geheiratet, einen Sohn bekommen und es war eine Hochzeit. Also es sind so viele positive Sachen auch und ich denke mal, das Leben geht weiter und so muss man es halt auch annehmen. Ich bin Großmutter geworden.
Es gibt noch viel zu tun, um die Situation der Betroffenen zu verbessern und Hilfen auszubauen. Die Long-Covid-Ambulanz des Münchner Max-Planck-Instituts für Psychiatrie öffnet beispielsweise nur an einem Tag pro Woche ihre Pforten. Mehr Zeit haben die Fachleute dort nicht. Es gibt noch viele andere Patienten. Corona-Spätschäden kamen als Aufgabe bei gleicher personeller Besetzung einfach noch dazu, stöhnt Heike Staufer vom Empfang.
Die Long-Covid-Ambulanz ist ebenso mit nebenher entstanden. Und da sind wir einfach alle jetzt so reingewachsen. Die war plötzlich da.
Der nächste Patient ist in der Leitung.
Sie können sich natürlich vorstellen, dass wir natürlich sehr stark angefragt werden. Sie müssen ein bisschen mit Wartezeiten rechnen. Wäre das für Sie denn in Ordnung, wenn wir Ihnen, ich schaue gerade mal im Kalender.
Ein Termin in 2 Monaten. Manchmal kommen die Leute dann gar nicht mehr, im Idealfall, weil es ihnen besser geht. Spätestens nach einem Jahr klingen bei vielen Long-Covid-Betroffenen die Symptome allmählich ab. So das Ergebnis einer Überblicksstudie aus Seattle. Selbst bei denen, die es heftig erwischt hatte. Ein Hoffnungsschimmer. Das war IQ. Heute mit dem Thema Long-Covid, wenn Corona bleibt. Danke fürs Zuhören, sagt Veronika Bräse.